Das ist so schön bei solch einem Zusammentreffen, dass man solch ein Lied mitnimmt und dass man immer wieder sich daran erinnert, weil die Verse dann leichter im Kopf hängen bleiben, die Reime. Und heute Mittag, Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Da geben sie ja die Verfügung über ihr Leben aus der Hand. Dann darf man nachher auch nicht meckern. Sondern sie haben gesagt, Herr, du machst es recht. Ich las neulich irgendwo in einer Zeitschrift einen Satz, der hat mich ungemein getröstet. Senioren fühlen sich grundsätzlich 13 Jahre jünger im Schnitt, als sie wirklich sind. Dachte ich, stimmt genau bei mir. Ich fühle mich fast 15 Jahre jünger. Aber bei Ihnen ist es so schön, dass Sie auch so aussehen, wie Sie 15 Jahre jünger sind. Herrlich. Aber es zeigt auch wieder, dass wir ein wenig Schwierigkeiten haben, diesen Stand anzunehmen. Ich glaube, dass es für viele der schwierigste Schritt in der ganzen Lebensphase ist. Wir gehören ja zu dieser Generation, die das miterlebt hat, der Zusammenbruch Deutschlands und dann diese Riesenkraftanstrengung, wo die ganze Willenskraft da war. Wir wollen noch mal was aufbauen und plötzlich sagt man, man braucht dich nicht mehr. Mein Vater, den durch die politische Verfolgung im Dritten Reich die 12 Jahre seines Lebens gestohlen wurde, wo er kein Lehrer werden konnte, und der ist sehr früh verstorben mit 57 Jahren. Und als der Arzt es ihm eröffnet hat, hat er 3 Stunden noch gehabt, um den Schreibtisch zu ordnen. Im Neuen Schloss in Stuttgart. Und dann ist er eingerückt ins Krankenhaus. Er wusste, es ist eine Krankheit, die zur Herrlichkeit führt. Und er dachte, wenn ich das vergleiche, wenn man so mitten in der Fülle des Lebens aus der Arbeit heraus abgerufen wird, ist doch eine herrliche Zeit, wenn Gott uns noch einmal eine Zeit schenkt, die wir nützen können. Eine große, von Gott gestaltete Zeit. Und heute Mittag ist mir es wichtig, dass wir das auch annehmen mit allen Konsequenzen. Und ich habe als Wort aus 2. Korinther 4 den Vers 7. Wenn wir beten, Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Wir haben dieses Wort 2. Korinther 4, Vers 7 oft gelesen. Aber wir wollen es jetzt heute Mittag noch mal ganz bewusst lesen, im Blick auf unsere Situation, unseres Weges durch diese letzte Lebenszeit. Wir haben aber diesen Schatz, das helle Licht, das aus der Finsternis hervorleuchtet, der hellen Schein in unseren Herzen, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi, diesen Schatz haben wir in irdenen Gefäßen, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Unsere großen Wissenschaftler, die arbeiten ja schon lange daran, dass man durch Genmanipulation nur etwas verschieben muss, das werden wir wahrscheinlich noch erleben, dass das so geordnet wird, dass man mit 80 noch so aussieht wie mit 20. Das kann man sicher alles manipulieren am Menschen und trotzdem bleibt das Wort Gottes wahr. Und nicht bloß im Alter, sondern schon von den ersten Tagen als kleines Baby, dass unser Menschsein, auch unser Christsein, in ein sehr tönernes Gefäß gepackt ist. Nun weiß das jeder, wir sind Staub und Asche. So sind wir geschaffen, aus Erde sind wir und wir werden wieder zur Erde werden. Aber natürlich in vielen Jahren unseres Lebens ist das ein wenig ausgeblendet. Wir sehen das gar nicht, die Begrenzung unserer Kraft, unseres Wesens, das mit dem tönernen Gefäß, das möchte ich zunächst einmal überlegen. Was meint denn der Paulus damit, mit diesem Tönern? Da meint er, irdisch, natürlich, vergänglich meint er damit. Aber da ist im Griechischen ein Wort gebraucht, das wir kennen, das eigentlich an die Scherben erinnert. Und Sie wissen, wie ein tönernes Gefäß so schnell zu Scherben geschlagen wird. Und dann ist gar nichts Leuchtendes mehr da. Das ist erbärmlich, das ist elend und das ist arm. Jetzt gucken wir noch mal, wo das in der Bibel kommt. Wir finden es in den Klagelieder des Jeremia, die Klagelieder 4, Vers 1 und 2. Rembrandt hat wunderbar gemalt, die Situation ist eine grausame Situation, Jeremia vor den Trümmern von Jerusalem. Hinten sieht man das brennende Jerusalem, das Bild hängt in Amsterdam, man kann es aber auch als Kopie dort kaufen. Und ich habe es immer gerne in meiner Wohnung aufgehängt, gehabt, der Jeremia über dem zerstörten Jerusalem. Und da sind unten Goldgefäße zu seinen Füßen auf den Boden geworfen. Und das ist, Rembrandt hat ja seine Bibel da gelesen, in den Klageliedern ein ganz wichtiger Satz. Wie ist das Gold so ganz dunkel? Und das feine Gold so hässlich geworden. Und wie liegen die Edelsteine an allen Straßenecken zerstreut, die edlen Kinder Zions dem Golde gleichgeachtet. Wie sind sie nun den irdenen Töpfen gleich, die ein Töpfer macht. Aber noch viel schlimmer, wir müssen selber miterleben, wie diese irdischen Töpfe zu Scherben geschlagen werden. Es ist manchmal schwer, wie einige unserer lieben Freunde plötzlich gepflegt werden müssen, wie die Babys. Ich will gar nicht drüber reden. Und das ist ein Jammer. Die ganze Herrlichkeit eines Menschen, das waren ja alles mal große Leute, berühmt, vom Fernsehen gesucht für Interviews und dann liegen sie da, erbärmlich und schwach. Beim Hiob steht so ein schönes Wort, wie das manchmal ist, wie Gott mit uns umgeht. Wenn ich ausging zum Tor der Stadt und meinen Platz auf dem Markt einnahm, dann sahen mich die Jungen und verbargen sich scheu und die Alten standen vor mir auf. Die Oberen hörten auf zu reden und legten ihre Hand auf ihren Mund. Die Fürsten hielten ihre Stimme zurück und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Denn wessen Ohr mich hörte, der pries mich glücklich und wessen Auge mich sah, der rühmte mich. Sie hörten mir zu und schwiegen und warteten auf meinen Rat. Nach meinen Worten redete niemand mehr. Wenn ich ihnen zulachte, so fassten sie Vertrauen und das Licht meines Angesichts tröstete die Trauernden. Wenn ich zu ihnen kommen wollte, so musste ich oben ansitzen und thronte wie ein König unter der Schar. So war das ganze Leben. Man wurde immer in die Weite geführt. Man hat Aufgaben von Gott anvertraut bekommen. Das war stolz, geachtet und geehrt. Und dann wird der Lebensradius plötzlich ganz eng abgesteckt. Das ist schwer zu akzeptieren und schwer zu übernehmen. Neulich sagte mir ein ganz großer Mann, sagt er, ich kann nur noch beten, Herr, bewahre mich vor der Torheit des Alters und ich möchte nicht der Kinderlein Spott werden. Ich möchte nicht so schwach werden, dass meine eigenen Enkelkinder über mich lachen müssen. Das ist schwer. Das Hergeben, mein Bruder Rolf hat heute Morgen schon darüber gesprochen, das Hergeben, die körperlichen Einschränkungen, das Hören lässt nach, die Gestalt verfällt, das Herz kann immer so. Und im Seelischen, die Kraft hört auf, das alles zu tragen, das Gedächtnis lässt nach. Und man hat keine Beweglichkeit im Denken mehr. Und ganz schlimm ist auch, wenn unsere Selbstbeherrschung, das spüren wir ja selber, nachlässt. Wir hätten so manches gerne nicht gesagt, was wir doch aus Dummheit gesagt haben. Und wenn die Gesundheitsnöte zunehmen, mit zunehmendem Alter, wir sind angeschlagen. Aber Paulus sagt, das ist der Weg, den Gott seine Leute führt. Und wenn Gott uns diesen Weg führt, ist es kein Verhängnis, sondern hat es in sich eine ganz große Verheißung. Wir dürfen nur Ja dazu sagen. Wir dürfen nicht denken, da hätte Gott irgendeinen Fehler gemacht oder hätte nicht aufgepasst oder hätte nicht unsere Gebete und unsere Wünsche richtig erhört, sondern wir tragen dieses sterbliche Fleisch. Und das ist ganz wichtig. Wir Alten müssen das auch in unseren Gemeinden immer wieder sagen. Wir haben nicht mehr das große Wort, aber dann wollen wir es Einzelnen immer wieder sagen, die vielleicht im Überschwang ihrer religiösen Begeisterung übers Ziel hinausschießen und die so tun, als ob sie Gott manipulieren könnten mit ihren Siegen, wo wir sagen, es ist Gottes Art, und das muss jeder von uns auch noch durchbuchstabieren, dass wir die Schwachheit unseres Leibes tragen müssen und dass diese tönernen Gefäße noch zu Scherben geschlagen werden. Nicht bloß, dass sie rissig sind und das Wasser durch die Ritzen rausläuft, sondern dass
das so ist. Warum macht das Gott? Weil der Inhalt, den er hineingibt, umso mehr strahlen soll. Umso mehr strahlen soll. Sehr interessant, wenn Sie bei Lidl einkaufen oder bei Aldi oder bei Kaufland, ich weiß ja nicht, oder bei Metro, wo Sie zu Hause sind. Sie werden immer, da haben ja manche Untersuchungen gemacht, immer die Packung kaufen, die am attraktivsten aussieht. Das ist uns so in Fleisch und Blut. Das Attraktive, das, was gut aussieht, farblich muss das groß rauskommen. Und das haben wir ja immer in unserer Zeit schon längst auf das Geistliche übertragen. Und das war falsch. Da ist etwas Falsches eingedrungen, was unbiblisch ist. Das müssen wir erkennen, da müssen wir Buße tun und da müssen wir umdenken. Vielleicht haben wir lange Zeit auch in unserer Jugend immer gemeint, wer so toll auftritt und wer so leuchtend auftritt und so strahlend, das muss ja einer sein, durch den Gott ganz bestimmt redet. Und in der Bibel ist das nicht so. Schon beim Paulus, dass er nichts aufbieten kann, was Eindruck macht und was imponieren kann. Das ist ein ganz großer Gegensatz, sagt der Paulus. Ein ganz großer Gegensatz. Der Schatz ist ein Gottesschatz. Nicht ein Schatz von Menschen. Nicht ein Schatz von der Deutschen Bank oder von Mercedes oder von irgendjemand. Der Schatz, der größte Schatz, den Gott einlegen kann, den nimmt Gott in unattraktive Verpackung. Das ist so unsinnig, weil wir es nicht verstehen. Keiner von Ihnen würde einen Wein trinken aus einer rostigen Blechbüchse. Einen edlen badischen Wein, sagt, das kann man doch nicht. Das schmeckt er doch nicht. Und keiner würde Pralinen kaufen aus einem schmutzigen Tempotaschentuch. Die Verpackung macht's doch. Warum legt Gott seinen Schatz in solche zerbrechlichen Töpfe, wie wir sind? Gott ist ein schlechter Geschäftsmann. Gott macht's ganz anders, als die Wirtschaft das macht. Der Bäcker bei uns in der Nähe, der hat ja auch so einen Stehimbiss. Und der hat seit wenigen Tagen seinen Stehimbiss. Sie kennen ja den Bäcker, wo man so im Stehen eine Tasse Kaffee trinken. Das heißt seit wenigen Tagen Gourmet-Kaffee. Und andere sagen, wenn Sie 50 Cent opfern, Sie seien ein Weltveränderer. Ist auch ein wenig überzogen. Mit 50 Pfennig kann man das Elend dieser Welt noch nicht ganz beheben. Und andere meinen, wenn Sie einen Kongress besucht haben, Sie seien schon eine christliche Führungskraft. Also, man kann sich ja das alles hochwehren, sagen, Mensch, was sind wir doch für tolle Leute. Und Gott macht es genau umgekehrt. Er macht seine großen Sachen in ganz unansehnliche, unattraktive und zu Scherben geschlagenen Gefäße. In Jesaja 45 spricht Gott, warnt uns vor der großen Gefahr des Haderns, des Murrens. Wir Schwaben brudeln so gerne. Wir wehren uns den, spricht denn der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Haben Sie da dran gedacht? Wenn der Arzt plötzlich ganz bedenkliche Entwicklungen in Ihrem Körper feststellt. Sagen wir, Gott, warum lässt du das zu? Spricht auch der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Murren in den täglichen Lasten des Alters ist nicht erlaubt. Das Murren ist verständlich, aber es ist uns nicht erlaubt, weil es uns den Segen verhindert und den Segen verschließt. Wir wollen aufpassen, dass wir nicht quengeln und klagen gegen Gott, in dessen Hand wir sind, der Ton, der geformt ist von ihm, auch da, wo wir herausgenommen sind aus Diensten und Verpflichtungen. Und deshalb muss ich noch was dazu sagen. Wir sind in den Händen des Meisters. Herr, mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Das ist ja so ein tröstlicher Gedanke, wenn wir sagen, Gott hat mich gemacht. Er hat mich schon im Mutterleib so gebildet, wie ich bin. Mit allen Beschränkungen, mit allen Behinderungen meines Wesens, mit allen Belastungen. Gott hat mich so gewollt. Ich bin ein Original. Du bist du, das ist der Clou, Gott hat mich gemacht, aber auch im Alter. Ich bin in seiner Hand und in dieser Lebenszeit arbeitet er mir und meinem Körper. Nicht immer nur, indem er alles in Herrlichkeit umwandelt, sondern indem er auch mir dieses tönerne Schicksal lässt. Und das wird ganz arg schwer, wenn man seinen Willen beugen muss unter den Willen Gottes. Das Schwere ist, es ist ja viel leichter, wenn wir sagen, Herr, du musst tun, was ich will. Aber das kommt nirgendwo in der Bibel vor. Verfolgen Sie es mal im Johannesevangelium, wie es dem Gottessohn Jesus Christus wichtig war, zu warten, bis er wusste, was der Vater will. Und Jesus hat gesagt, Jesus kann nichts aus sich selber heraus tun. Ja doch, Jesus ist doch ein Alleskönner, wenn er alle Macht hat. Er kann nichts. Nur was er sieht, den Vater tun. Jesus wollte ganz gehorsam sein, dem Vater. Darum ist für uns, für unseren Segen, gerade in dieser Lebenszeit, ganz wichtig. Herr, nur was du willst, wollen wir. Dabei beten wir doch alle so, ich weiß doch, vor jeder Operation, wo wir dann sagen, Herr, ich kann das nicht nachsprechen, dein Wille geschehe. Ich weiß doch, was sein muss. Es muss gut ausgehen. Und dann kommt auf einmal aus unserem Herzen raus, dass wir es Gott gar nicht zutrauen. Hat Gott vielleicht doch böse Gedanken mit mir vor? Kann das sein, dass Gott etwas Böses mit dir will? Ist gar nicht möglich. Der dich liebt wie ein Vater sein Kind. Nein, noch viel mehr wie ein Vater. Und darum ist jetzt ganz wichtig, dass du zunächst einmal den Unglauben deines Herzens im Alter besiegst. Den Unglauben, wo wir Gott sehen wie ein schwarzes Gespenst. Woher weiß ich denn? Ich sage nochmal, mit dem Fühlen hat es gar nichts zu tun. Unser Herz mag noch so sehr bobbern und unruhig sein. Ich muss es wissen, nicht das Fühlen ist heute, das ist ein ganzer Irrtum, wenn wir da um das Fühlen suchen. Das Wissen, Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit mir. Er hat Segensgedanken mit mir. Er will mich beschenken, auch wenn er mir Lasten auferlegt, auch wenn ich es nicht verstehe. Und ich weiß das, weil er seinen Sohn für mich dahingegeben hat. Wir sind die bestbezahltesten Leute, die es gibt in dieser Welt. Besser bezahlt als die Direktoren der Deutschen Bank, weil Jesus den größten Preis bezahlt hat für uns. Der Sohn Gottes hat sein Leben für uns gelassen. Darum weiß ich es. Er hat Gedanken des Friedens mit mir. Und darum kann ich es akzeptieren, dass er mit mir das machen kann. Im Alter haben wir ja eine merkwürdige Starrheit. Das biologisch bedingt ist, ich weiß es nicht. Aber da steht so schön in Jesaja 64, aber nun, Herr, du bist unser Vater. Wir sind der Ton, du bist unser Töpfer. Wir alle sind deiner Hände Werk. Keine Angst, keine Angst. Mein Schwiegervater hat in dieser letzten Zeit, als er da nicht einmal mehr die Flüssigkeitszufuhr wollte, er sagte, mir geht so, der wusste, wie schwer er krank war, hat immer wieder den Vers aus dem Gesangbuch zitiert, wie Gott mich führt, so will ich gehen und alles eigen wählen. Ich kannte das Lied eigentlich gar nicht. Mir ist das so groß geworden, wenn ein Mensch diesen Sieg hat mit 80 Jahren, wo er weiß, es geht zu Ende, aber ich gehe diesen Weg und Gott geht mir voran. Und ich habe keine Angst, weil ich weiß, seine Liebe ist mir durch Jesus gewiss. Darum auch ein Gefäß, wie du willst, nicht wie ich will, sondern ich möchte diesen Gehorsam des Glaubens einüben. Wissen Sie, so gut, dass im Neuen Testament das drinsteht, wie Jesus im Garten Gethsemane gekämpft hat, wie ihm der Schweiß über die Stirn lief, das ist so wichtig, weil wir heute immer meinen, wir müssen uns wohlfühlen. Jesus hat sich nicht wohlgefühlt im Garten Gethsemane. Jesus hat sich auch bei der Kreuzigung nicht wohlgefühlt. Es gibt Situationen, wo unser ganzer Leib sich auflehnt. Aber ich habe Frieden im Glauben, nicht im Gefühl. Ich habe den Frieden im Glauben und dann kann es der Herr als Frucht schenken, dass er durch seinen Geist uns auch den Frieden schenkt. Und ich habe es oft erlebt. In schweren Leiden, wie Leute sagen, ich bin ganz geborgen und habe den Frieden. Aber das Erste ist, dass ich es glaube. Und ich glaube es, weil ich auf Jesus blicke. Blicke auf Jesus in diesen schwierigen Zeiten, auch wo dir es oft schwer wird. Also mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Und jetzt sagt der Paulus, aller Schaden kann mir zum Gewinn werden. Warum kann mir das denn zum Gewinn werden? Damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Ich möchte noch einmal an den Psalm 100 erinnern, der schöne Dankpsalm. Und da heißt es, er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Wenn er sich nicht zuerst an uns hingehängt hätte, wir hätten ihn ja gar nicht gesucht. Gott hat uns gewollt. Und Gott hat auch diese Zeit für uns vorbereitet, er hat sie für uns bemessen und das gehört zum Glaubensleben dazu. Das ist nicht ein Ausleppern ihres Christenlebens, sondern eine ganz wichtige Segenszeit. Und für die ganze Gemeinde ist das wichtig, was wir leben und auch durchmachen. Er hat uns gemacht und darum wollen wir das Altwerden bejahen mit all seinen Schwächen und Nöten, weil Gott das Beste für uns vorhat. Und da gilt es, er hat mich berufen. Im Alter möchte ich es noch einmal wissen, er hat mich berufen. Als junge Leute, ich weiß nicht, wann es bei Ihnen war, mit 16 und 18, wo wir es festgemacht haben, Jesus will mich, Jesus braucht mich. Ja, aber jetzt erst festmachen, er hat mich berufen zu einer lebendigen Hoffnung, zu einer lebendigen Zuversicht durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und dieser Schatz, der kann erst im Alter richtig leuchten. Was ist das, wenn in einem gebrochenen Leib diese Hoffnung immer größer und immer wunderbarer wird und immer mehr strahlen kann? Wir haben neulich unsere alte Gemeindeschwester besucht im Pflegeheim in Stuttgart, 95 Jahren, sieht nichts mehr, geht nur noch ein bisschen im Gehwagen, wenn sie geführt wird. Aber sowas habe ich überhaupt nicht erlebt. Da hat es bloß gesprudelt, ein völlig klarer Geist. Liedverse, Bibel und so. Ich bin so froh. So habe ich unsere Schwester Else früher gar nicht gekannt. Das ist herrlich, wenn das zu solch einer Dichte führt, wenn sie sagt, ich kann nur danken und ich freue mich auf das, was vor mir liegt. Und nicht das Stehenbleiben an den kleinen Beschwerden des Tages und all dem, was man machen kann und was man durchmachen muss. Plötzlich steht nicht mehr das fromme Ich im Mittelpunkt. Und das ist die große Gefahr unser Ich mit all meinen Nöten und all meinen Problemen, sondern Christus, der auferstandene Herr. Durch den haben wir diese lebendige Hoffnung, dass Christus immer mehr Raum in mir gewinnt. Der Schatz in irdenen Gewässern. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Größte, was wir im christlichen Glauben überhaupt haben, das ist der auferstandene Christus. Und der will in alten Menschen noch ganz seine Herrlichkeit entfalten. In einer überwältigenden und großartigen Weise. Nicht durch äußeren irdischen Glanz, nicht durch die Schau, die die Welt immer wieder sucht, im glänzenden jugendlichen Körper, sondern durch die große Gabe, wie es Christus tut, verborgen in der Kreuzgestalt und auch in einer ganz herrlichen Sichtbarkeit. Oft erscheint uns dies nicht als Freude, heißt es im Hebräerbrief, sondern Traurigkeit oder Züchtigung Gottes, aber daraus kommt eine friedsame Furcht der Gerechtigkeit. Wie schwer war das für Johannes den Täufer? Das ist ja so eine Figur, die wir brauchen. Es wird ja immer behauptet, er hätte da gezweifelt, wie er im Gefängnis war. Ach, der Johannes war doch so reif, der wusste, dass das Gefängnis sein muss. Der wusste doch, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Und wenn bei uns das Gleiche sich vollzieht, dass Christus zunehmen kann, immer mehr, dann wollen wir das andere gerne auch nehmen, das Abnehmen in den äußeren Kräften. Und da steht auch noch da, wo wir daran erinnern, wenn wir es darum gehen, um diesen Töpfer, dass das Gefäß missraten kann. Ja, das erleben wir oft auch. Auch in der Bibel haben wir Beispiele von dem alten Eli, der so datterig war und so blöde war, dass er aus der Zucht Gottes ausgewichen ist. Und bei Noah erleben wir das fast anstößig, das in der Bibel zu lesen. Und bei Gideon und bei Salomo. Herr, bewahre mich vor dieser Trotteligkeit im Alter, wo ich die geistliche Wachsamkeit verliere, wo ich nicht mehr für dich brauchbar bin. Und deshalb ist so wichtig, dass wir im Alter auch die Buße haben und die Vergebung der Schuld und die heimlichen Sünden vor Gott bringen, auch die Starrheit und die Unbeweglichkeit, wo wir uns versündigen bei vielen, auch in der Familie, dass wir das weglegen und wieder ganz unmittelbar vom Heiligen Geist getrieben sind, Gefäße in der Hand des Töpfers. Ich möchte auch noch daran erinnern, wie das, was ich vorhin schon erwähnte, heute eine ganz besondere Sache ist, dass wir dauernd über unsere Gefühle reden. Unsere Gefühle sind das beherrschende Thema auch der Christenheit geworden. Dass wir dann, wie fühlst du dich und ob ich Christus fühle und Gott fühle. Ich finde diese Kategorie im Neuen Testament nirgendwo, des Fühlens. Schön, wenn Ihnen der Herr das Fühlen schenkt, aber oft ist dieses Fühlen auch nicht da. Und ganz besonders erleben wir das ja im Alter, dass wir oft in seelische Depressionen abstürzen. Das ist eine große Not. Aber das haben Generationen vor Ihnen auch schon erlebt. Und die Gefühle, es ist ja wunderbar, dass uns Gott unsere Gefühlswelt auch wieder ordnet, wo unsere Herzen gehorsam auf ihn ausgerichtet sind. Das ist ganz wichtig. Und ein ganz großes Geschenk, man kann abends mit ganz großen Sorgen einschlafen. Wie oft liege ich nachts wach und dann lasten Zentnerlasten auf mir, Sorgen, Ängste. Und morgens ist alles weg. Man kann wieder fröhlich aufstehen. Herr, ordne du mein Gefühlsleben, auch meine finsteren Gedanken. Ich will doch nicht den Blick auf dich mir trüben lassen durch die finsteren Gefühle. Der Teufel spielt auf der Klaviatur unserer Seele und macht uns oft die Freude weg. Und dann brauchen wir die Gottesworte und die Lieder. Und dann sagen wir es uns zu. Warum sollte ich mich denn grämen? Habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Der Blick auf Christus muss frei sein. Und dann ordnen sich auch die Gefühle wieder. Ich bedauere so sehr, dass viele gar nicht mehr dieses Lied von Paul Gerhardt kennenlernen, das wir als Kinder lernen mussten in dem schrecklichen Geschehen des Umsturzes in Deutschland, wo auch unsere Mutter sicher durch viele Nöte ging, der Vater in Kriegsgefangenschaft war. Aber ich will doch einige Verse lesen. Ich sage, das ist das Lied, das Paul Gerhardt gegen die Schwermut gedichtet hat. Schwing dich auf zu deinem Gott, du betrübte Seele. Warum liegst du Gott zum Spott in der Schwermutshöhle? Merkst du nicht des Satans List? Er will durch sein Kämpfen deinen Trost, den Jesus Christ dir erworben, dämpfen. Schüttle deinen Kopf und sprich, flieh, du alte Schlange. Was erneuerst du deinen Stich, machst mir Angst und Bange. Ist dir doch der Kopf zerknickt und ich bin durchs Leiden meines Heilands dir entrückt in den Saal der Freuden. Stürme, Teufel und du Tod, was könnt ihr mir schaden? Deckt mich doch in meiner Not, Gott mit seiner Gnaden. Der Gott, der mir seinen Sohn selbst verehrt aus Liebe, dass der ewige Spott und Hohn mich nicht dort betrübe. Nein, in diesen Liedern ist was ausgesagt, das hilft uns durch die Schlaflosigkeit der Nacht. Und da gibt's ganz viel, was Sie lesen können. Die Gedanken, die Hilti einst für die schlaflosen Nächte geschrieben hat. Und immer kommt der Trost, den Christus mir gibt, wo ich dann wissen kann, Gottes Kinder sehen zwar traurig und mit Tränen, aber endlich bringt das Jahr, wonach sie sich sehnen. Denn es kommt die Erntezeit, da sie Garben machen. Da wird all ihr Gram und Leid lauter Freud und Lachen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist das, was vor uns liegt. Eine große Ehre liegt auf uns, bei allem Zerfall des irdenen Topfes, dass Gott seine größte Gabe in uns hineinlegt. Kommt nochmal im 2. Timotheusbrief, dass uns Gott als Gefäße seiner Ehre zubereitet hat. Gefäße der Barmherzigkeit. Wir sind getragen von seiner Güte. Vielleicht haben Sie selbst in Ihrem Leben auf einmal solche Bilder vor sich und sagen, was meine Großmutter mir bedeutet. Ich habe schon eine Großmutter gehabt. Hat mein ganzes Leben geschenkt. Eine alte Frau, die hat kaum mehr was gehört. Die leuchtende Jesusliebe durch sie erfahren. Durch eine Frau mit vielen Falten im Gesicht. Und dass sie auf einmal merken, das geht bei Gott ganz anders, wie er segnet, wie er das gibt. Wie eine Herrlichkeit sich entfaltet. Dass der Schöpfer, der Töpfer in meinem Leben dieses Gefäß so machen kann. Und darum ist der größte Schatz, dass Christus in mir leben will. Das ist so groß durch die große Barmherzigkeit Gottes. Dürfen wir unsere Leiber, auch unsere angeschlagenen Leiber, Gott hingeben zu einem Gottesdienst. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, heißt in Römer 12. Gebt eure Leiber hin, was Christus daraus machen will. Weil die überbordende Kraft, das, was über alles Maß hinausgeht, immer wieder von Gott kommt. Wo man staunt und sagt, ich habe nie gedacht, wie das geht. Ich komme jeden Tag aus dem Staunen nicht heraus. Jeder Schritt, jedes Wegstück wird ein wunderbares Zeichen seines mächtigen Wirkens. Dass Christus wohnt durch Glaube und Liebe in unseren Herzen und seine Kraft, die vollendet sich in meiner Schwäche. Die kommt erst richtig zum Leuchten, zum Ziel, weil meine Kraft gebrochen ist. Das ist keine Verwechslung mehr, dass wir meinen, das seien wir. Sondern es ist alles bloß noch das wunderbare Wirken des Herrn, der so gnädig an uns arbeitet und uns braucht und uns benützt. Und darum ist so wichtig, dass wir offen davon sprechen, auch in unseren Gemeinden.
dass das mit dazugehört. Wir wollen das auch immer wieder sagen, unsere Gemeinden sind in einer großen geistlichen Schwäche im Moment. Wir sind ja gar nicht die Strahlegemeinden, die wir immer vorgehen. Das kann man eine Zeit lang noch machen. Und dann merken wir das Elend, dass wir alle schwache Leute sind. Vielleicht können wir manchen jungen Leuten ja ein wenig dem Trugschluss erliegen, als seien sie die Kraftmeier des Reiches Gottes, ein wenig helfen, dass sie Christus brauchen. Und Christus erst den schwachen Menschen richtig zum Zug kommt. Nicht die Sonny Boys, nicht die Strahlemänner sind die, die im Reich Gottes wirken, sondern wie Jesus in schwachen Menschen mächtig wirkt. Und diese Kraft ist so groß, ich kann jetzt nur theoretisch davon reden, aber Sie können es durch unzählige Lebensbilder auch ergänzen, wie Gott das oft gemacht hat, durch das Leben schwer geschlagener Menschen den größten Freude zu wecken und zu geben. Wir haben es ja oft entdeckt, dass die ganzen Lieder erst entstehen konnten, wo Menschen an diesem letzten Punkt waren. Was bin ich noch? Und dann kommt diese jubelnde Freude. In dir ist Freude, in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nichts mehr schaden. Ich kann ohne Jesus gar nichts mehr. Die Annie Hawks, die dieses Lied geschrieben hat, ach, das ist hier plötzlich so wichtig. Es geht alles auf den einen Punkt zu, nur Jesus allein. Und das ist das Geheimnis, wo unsere Gemeinde allein wachsen. An diesem Punkt immer mehr Christus erkennen, immer mehr ihn finden. Und dann sagen wir auf einmal, Mensch, wie viel Unnötiges und Unwichtiges haben wir in unserem Dienstleben oft betont, wo doch das eine nur nötig gewesen wäre. Dass wir mit dem Übel dieser Welt umgehen, das Übel dieser Welt, das gehört dazu. Hat jetzt eine Passionswoche, eine Bibelwoche morgens und abends gehalten über das Leiden. Und da sagte die Leitung dann bei der Öffnung, sei ja nicht attraktiv, das Thema des Leiden. Nein, habe ich auch nicht behauptet, dass attraktiv sei das Leiden. Aber ich sage, es ist das aktuellste Thema. Es gibt gar keinen Menschen, auch einen jungen Menschen, der nicht leidet. Und jeder Christ muss sich mit dem Leiden, in welcher Form auch immer, auseinandersetzen. Ob er von Untreue von Menschen erschüttert ist, ob er mit Schwierigkeiten kämpft, ob er nicht an seinen Platz kommt, wo das Leben überhaupt ihm seine Grenzen sitzt. Und der Umgang mit dem Übel und mit dem Bösen in dieser gefallenen Welt, das ist der Punkt, wo der Glaube erst zur großen Entfaltung kommt. Denken Sie mal, ein Psalm wie der Psalm 73, wo Asaf das ganze Elend so beklagt und sagt, wie ist das in dieser Welt schrecklich? Die Gottlosen machen die große Schau und die wahren Treuen leben ganz schwer und so weiter. Und dann kommt der Jubel. Es gehört zum Größten, was je über den Glauben hat gesagt werden können. Dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei deiner Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren. Ich kann nur der empfinden, der durch die Schwachheit und durch die Tiefe durchgeht. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn. Kein Gegensatz, genau dort erlebt, in dieser Tiefe. Und das dürfen Sie erleben. Das ist nicht etwas, was scheint, sondern eine Realität, die Sie erleben. Ich habe es oft erlebt bei jungen Leuten, die aus gottlosen Familien kamen und dann auf der Gemeindefreizeit mit dabei waren, dass sie sagten, das Wertvollste bei der Gemeindefreizeit sind nicht die jungen Leute, waren oft 60, 70 dabei. Sagen die alten Menschen, ich habe noch nie mit einem alten Menschen beten können. Und was die mir oft raten, das kommt aus solch einer Tiefe. Das können oft nur Leute sagen, die aus einer gottlosen Umgebung kommen. Und ich möchte Ihnen auch Mut machen, gehen Sie auf die jungen Mitarbeiter zu. Sagen Sie, ich will bloß für dich beten. Du darfst immer zu mir kommen, wenn du Schwierigkeiten hast. Und erzählen Sie auch, wie Sie ihn verstehen. Neulich hat einer der Engel gesagt, du hast im Leben aber Schönes gemacht. Ich sage, du, das ist gut, dass wir sagen können. Das ist alles eine unverdiente Gnade. Und wenn du jetzt dein Abi machst, brauchst du dir nicht Sorgen. Wenn du deine Entscheidungen Jesus in die Hand legst, das ist doch unser Lebenszeugnis. Das ist doch nie was, was wir gekonnt haben und gemacht haben. Das ist alles Gnade. Und wenn wir das den Jungen weitergeben können und gib dein Leben in die Hand dieses Töpfers, und dann ist nochmal schön das Wort vom Gefäß. Mach aus mir ein Gefäß, wie du willst. Herr, du bist viel größer als die Situation, die mich erschrecken mag. Es kommt nochmal bei der Berufung des Saulus. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Wir könnten dort genauso sagen, ein auserwähltes Gefäß.
du bist wieder Saulus, von Gott erwählt, ein Werkzeug, und du musst wissen, was auch kommt. Jesus macht was Tolles daraus, zur Offenbarung seiner Herrlichkeit, zu einem Zeugnis für viele. Und ich will nur auf den Herrn blicken und ihm treu sein. Eine Ermutigung für viele Alte möchte ich sein und für viele junge Leute erst recht ein Wegzeiger zur Quelle. Sagen, wenn er Leben sucht, wenn er die Fülle sucht. Ich vergesse es nicht, wie Festo Kiwenschre im Neckarstadion einmal aus der Erweckung von Uganda erzählt hat. Er hat gesagt, bei uns in Uganda ist es so, die ganz alten Leute, wenn die Jesus aufnehmen, dann drehen sich die jungen Leute um und sagen, Mensch, bei denen herrscht eine Lebensfülle. Und die jungen Leute sagen, Mensch, wie die, so wollte ich auch einen Frieden, eine Freude haben, eine Geborgenheit. Das dürfen sie ergreifen, das will Gott aus ihnen machen. Das ist sein Plan, seine Absicht, und sie dürfen fröhlich drauf zugehen. Und wir brauchen nicht mehr klagen, auch nicht übers Leiden klagen, sondern auch das Leiden, so ist es im Neuen Testament immer. Freut euch, wenn ihr mit Christus leidet. Freut euch, wenn ihr das Kreuz tragen müsst. Freut euch, weil umso mehr die Herrlichkeit von Jesus zum Vorschein kommt. In einem zu Scherben geschlagenen Putt kommt umso mehr der Schatz zum Leuchten. Und was ist der Schatz? Jesus und sonst nichts mehr. Dass ich mit meinem Leben diesen Schatz fassen darf, bis in die letzten Minuten meines irdischen Lebens und dann bis ich zum Schauen kommen darf und ihn sehe von Angesicht zu Angesicht. Das ist wunderbar. Das ist die Freude meines Lebens. Und wir wollen noch beten. Lieber Herr, dass du doch Macher bist in unserem Leben. Das erbitten wir. Dass nicht irgendwelche Krankheitsmächte und Schicksalsmächte uns hin und her wirbeln, sondern wir stehen unter deiner Berufung. Und wir wollen das ganz neu fassen. Herr, wo etwas auch zwischen dir und uns ist, wir wollen es auch heute ablegen. Wir wollen es vor dir bewältigen. Auch das Murren und das Klagen und das Bange sein. Wir wollen dir vertrauen, ganz fest vertrauen, wo du doch uns alle Zeichen deiner Liebe gegeben hast. Und dürfen wir fröhlich unseren Weg gehen. Und Herr, wenn du es schenkst, wollen wir ein Zeichen sein für viele, auch für die junge Generation, dass das der Höhepunkt ist deines Wirkens, dass du immer größer wirst und wir immer kleiner. Herr, lass das doch in unseren Gemeinden geschehen, dass wir nicht mehr von uns reden, sondern bloß noch von dir und dem, was du tust und was du baust und was du machst und wie du führst. Ach Herr, wie wunderbar ist es, dass du jedem von uns begegnest. Und wenn wir nach Hause kommen, dann bist du schon da. Und wir dürfen die Wegstrecke mit dir zurücklegen, zu deiner Ehre und zu deinem Lobe. Amen.